SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Geregelter Unterricht an den Universitäten, Fehlanzeige. Stattdessen ist das Klima seit dem 7. Oktober, also seit dem brutalen Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten, total aufgewühlt. Die Studierenden spalten sich in Pro-Hamas und Pro-Israel. Gleichzeitig nehmen antisemitische Ausschreitungen und Kundgebungen zu. An der FU Berlin hat kürzlich eine marxistische Initiative dazu aufgerufen, gegen den, Zitat, Genozid in Gaza zu protestieren. An der Universität der Künste in Berlin, der UdK, sind jüdische Studierende offenbar so verängstigt, dass sie sich kaum noch in ihre Seminare trauen. Warum zeigt sich der Antisemitismus so laut und aggressiv an den Hochschulen? Und welche Rolle spielt die postkoloniale Theorie dabei? Darüber spreche ich mit dem Philosophen und Sozialwissenschaftler Ingo Elbe, einem Kenner dieser postkolonialen Theorie. Herr Elbe, wie kann es sein, dass Studierende, von denen sich viele als links und progressiv bezeichnen, die Gräueltaten der Hamas bejubeln bzw. gutheißen und, wie zum Beispiel an der Harvard University geschehen, dem israelischen Regime die alleinige Verantwortung an der Gewalt im Gaza-Krieg zuschreiben?
Man muss natürlich sagen, dass Israel-Feindschaft in der Linken eine lange Tradition hat. In den 60er, 70er Jahren war das antiimperialistisch begründet. Israel galt als imperialistischer Brückenkopf der USA im Nahen Osten. Und heutzutage ist es über diese postkoloniale Theorie begründet. Israel wird als weißer, rassistischer, siedlerkolonialistischer Staat begriffen.
Ja, und um das gleich auch noch mitzunehmen, wie blicken diejenigen, die sich an den Universitäten eben durch antisemitische Parolen und Aktionen hervortun, auf die Hamas? Ist das in deren Augen eine Befreiungsorganisation?
Da gibt es natürlich verschiedene Radikalitätsspektren in diesem akademischen Feld, aber die radikalsten Varianten auch aus diesem postkolonialen Umfeld, die würden sagen, dass es sich hier um eine Befreiungsorganisation handelt, die gegen einen rassistischen Siedlerkolonialstaat vorgeht. Man muss sich auch tatsächlich nicht wundern, dass hier auch mit kalt und gleichgültig oder sogar entschuldigend auf diesen islamistischen und antisemitischen Massenmord geblickt wird, wenn man sich die Tradition dieses Denkens anschaut. Also beispielsweise Franz Fanon, ein Säulenheiliger dieser postkolonialen Theorie, der Begriff Dekolonisierung, also die Befreiung vom Kolonialismus als, wie er sagte, Ausübung absoluter Gewalt gegen den Kolonialherrn. Arbeiten heißt am Tod des Kolonialherrn arbeiten, sagt er. Und alle abendländischen Werte erweisen sich dabei als unbrauchbar. Hier ersetzt Gewalt, Dialog, Kollektivismus, Individualismus und Hass Menschenwürde.
Also kann man wirklich sagen, der Antisemitismus ist in der postkolonialen Theorie verankert?
Also dieser postkoloniale Theorie, da ging es ursprünglich darum, die spezifischen Erfahrungen in kolonial geprägten Gesellschaften zu ermitteln. Also welche Folgen hatte der Kolonialismus für die kolonisierten Gesellschaften, aber auch für die Kolonisierenden? Und es sollten koloniale Spuren in Wissensbeständen kritisiert werden. Das hat sich allerdings sehr, sehr schnell zu einer Kritik eines vermeintlich westlichen Verständnisses von Vernunft und politischer Ordnung ausgeweitet, sodass im Grunde genommen gesagt wird, der Westen und der Kolonialismus, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und im Grunde genommen wird alles, die gesamte Geschichtsbetrachtung und aber auch Philosophie, Menschenrechte und so weiter, unter diesem Aspekt der Kolonialität betrachtet. Und das führt dann dazu, dass im Grunde genommen verschiedene Punkte Konsequenz dieses Denkens sind. Einerseits wird Antisemitismus zu einer Variante von Rassismus gemacht, dann wird der Holocaust zu einer Variante von Kolonialverbrechen erklärt, dann wird Israel dämonisiert als weißer Siedlerkolonialismus, der im Grunde genommen sogar die nationalsozialistische Ideologie fortsetze, und dann wird der Antisemitismus der sogenannten anderen, der Kolonisierten, ausgeblendet. Also zum Beispiel der islamistische Antisemitismus, der wird entweder gar nicht thematisiert oder er wird als Reaktion auf die Aktion Israels betrachtet. Und dieses ganze Konglomerat führt dann dazu, dass man sehr anfällig ist für solche antisemitischen Dämonisierungen Israels.
Ja, könnte man auch sagen, das ist spezifisch für diese Studierendengeneration, weil wenn man auch mit Leuten aus der Praxis spricht, die sagen, die Studierenden, die da in diese Auseinandersetzung geraten und sich für Palästina und gegen Israel positionieren, die würden zum Teil gar nicht mehr zuhören, die seien Argumenten nicht zugänglich.
Ja, ich muss sagen, dass das leider auch bei auf der Ebene der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Milieu oft zu finden ist. Ne? Also es gab jetzt einen offenen Brief von einem Holocaust-Forscher, Omar Barthoff, der auch zum Beispiel von der Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung, Stefanie Schüler-Springorum, unterzeichnet wurde. Und da wird im Grunde genommen die Ursache der Gewalt in Israel-Palästina, wie die das nennen, ausschließlich Israel zugewiesen. Also 75 Jahre Vertreibung, 56 Jahre Besatzung und 16 Jahre Blockade des Gazastreifens hätten zu einer Spirale der Gewalt geführt, wird da gesagt. Da wird überhaupt nicht gesehen, dass beispielsweise schon bei der Gründung Israels die arabischen Länder vollständig, also kompromisslos waren und keinen israelischen Staat akzeptiert haben, dass die arabischen Staaten Israel angegriffen haben 1948 und daraus erst das Flüchtlingsproblem entstanden ist. Und dieses komplett vereinseitigte Denken findet man tatsächlich auch in der Wissenschaft selbst. Und wenn dann die Studierenden so argumentieren, wundert mich das kein bisschen.
Und in den USA ist jetzt auch ganz aktuell die Präsidentin der University of Pennsylvania zurückgetreten, aufgrund ihres Verhaltens in einer Anhörung des US-Kongresses, wo sie gefragt wurde, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden an den Universitäten gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoßen wird. Und da hat sie gesagt, das kann sein, abhängig vom Kontext. Ja. Also das nur jetzt kurz als aktuelle Anmerkung noch. Abschließend möchte ich Sie noch mal fragen, Herr Ebbe, also was tun? Sehen Sie eine Möglichkeit, gewissermaßen den Geist wieder in die Flasche zu bekommen? Also muss in der Öffentlichkeit mehr über die postkoloniale Theorie und ihre Grundannahmen debattiert werden? Oder was können wir tun?
Also es muss auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass zumindest relevante Strömungen, sehr prominente Vertreterinnen und Vertreter des postkolonialen Denkens erstens eine offene Flanke zum Antisemitismus haben und zweitens auch eine offene Flanke zum Dschihadismus haben. Also es sind tatsächlich Vertreterinnen und Vertreter wie Judith Butler, Ramon Grossvogel, Susan Buck-Morse oder andere, die auch offen für Bündnisse mit Dschihadisten votieren. Und also das ist nicht nur antisemitisch, sondern auch antiwestlich. Und dafür muss es tatsächlich eine Sensibilität geben. Ich sehe nur leider, dass es eher so ist, dass sich dieses postkoloniale Denken immer massiver durchsetzt an den Universitäten. Es gibt auch Vertreterinnen und Vertreter, die natürlich nicht so radikal sind und die das durchaus differenzierter sehen. Die sind aber nicht so laut wie die anderen.
Der Philosoph Ingo Elbe war das. Ich habe mit ihm über die Bedeutung postkolonialer Theorie für die Auseinandersetzung und den Antisemitismus, den wir gegenwärtig an Hochschulen weltweit erleben, gesprochen. Herr Elbe, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Im kommenden März erscheint das neue Buch von Ingo Elbe, just zum Thema unseres Gesprächs, Titel Antisemitismus und postkoloniale Theorie, der progressive Angriff auf Israel, Judentum und Holocaust-Erinnerung.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.